heben uns dazu. Unser Leben hat seinen Sinn. Gott, der die Welt erschaffen hat und alles in ihr, er, der Herr über Himmel und Erde, er, der allen das Leben, den Atem und alles gibt. Er hat aus einem einzigen Menschen das ganze Menschengeschlecht erschaffen, damit es die ganze Erde bewohne. Er hat für sie bestimmte Zeiten und die Grenzen ihrer Wohnsitze festgesetzt. Sie sollen Gott suchen, ob sie ihn ertasten und finden könnten, denn keinem von uns ist er fern. Denn in ihm leben wir, bewegen wir uns und sind wir, wie auch einige von euren Dichtern gesagt haben, wir sind von seiner Art. Amen. Halleluja.
Die Liebe Gottes und der Friede unseres Herrn Jesus Christus und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Was ist der Mensch? Wer bin ich? Wozu bin ich da? Fragt jeder Mensch, fragen die Dichter, fragen die Philosophen, fragen die Pastoren. Und selbst im Blick auf unser ganz natürliches Leben stellt sich diese Frage immer wieder neu für jeden Menschen. Alle 7 Jahre, sagen Experten, gerät der Mensch in eine Krise. Die Pubertät kennen wir zum Beispiel, ist so eine Krise. Die Midlife Crisis, eine Krise, die, sag mal, vom Thema her sich stärker aufdrängt, ist das 28. Lebensjahr. Viele junge Erwachsene erleiden dort eine Krise, weil sie plötzlich Verantwortung übernehmen müssen für Familie und Beruf. Und das scheint in unserer Zeit eine größere Herausforderung zu sein. Aber auch das Alter bringt so manche Krise und Umstellung mit sich. In all diesen Krisen und bei der Frage, was ist der Mensch, wer bin ich, geht es um Wachsen, um Reifen, auch um Erfahrung von Sinnerfüllung. Und wenn ich von Erfüllung spreche, dann wird ja etwas gefüllt. Und was da gefüllt wird, das ist unser Innerstes, unser Herz. Irgendwie scheint es so zu sein, als wenn der Mensch, wenn er geboren wird, mit einem Vakuum im Herzen geboren wird. Und er die Aufgabe bekommt, dieses Vakuum im Laufe seines Lebens zu füllen mit etwas Sinnvollem, damit er Sinn erfahren kann. In dem ganz tollen Bibelwort, das wir heute gehört haben, es ist ein sehr dichterisches Wort, von Weisheit geprägt, aus der Apostelgeschichte 17, geht es genau um diese Frage. Gott hat die Menschen geschaffen. Aus einem einzigen Menschen das ganze Menschengeschlecht. Er hat ihnen die Erde geschenkt, Zeiten und Grenzen ihrer Wohnsitze festgesetzt. Und dann hat er ihnen eine Aufgabe mit auf den Weg gegeben. Ich zitiere nochmal, sie sollen Gott suchen, ob sie ihn ertasten und finden könnten. Wunderschön ausgedrückt, so wie ein Blinder sich vorwärts tastet. So ist das manchmal bei Gott auch. Weil man ihn nur erahnen, ihn nur erspüren kann. Sie sollen Gott ertasten und gucken, ob sie ihn finden könnten. Denn keinem von uns ist er fern. Denn in ihm leben wir, bewegen wir uns und sind wir. Wie auch einige von euren Dichtern gesagt haben, wir sind von seiner Art. Was ist der Mensch? Hier wird angedeutet, dass die Bibel uns darauf eine Antwort geben möchte. Quer durch die ganze Bibel finden wir Hinweise, wer wir eigentlich sind. Im ersten Buch Mose, im ersten Kapitel, wo der Mensch geschaffen wird, heißt es: Da formte Gott der Herr den Menschen aus Erde vom Ackerboden und blies in seine Nase den Lebensatem. So wurde der Mensch zu einer lebendigen Seele. Dann legte Gott der Herr in Eden im Osten einen Garten an und setzte dorthin den Menschen, den er geformt hatte, damit er ihn bebaue und hege. Hier steht ganz viel drin darüber, wer wir eigentlich sind. Und fantastisch sind die Bilder. Adam wird aus Staub gemacht. So heißt es wortwörtlich im Hebräischen. Aus Adama. Adam wird aus Adama gemacht. Ein wunderschönes Wortspiel. Wir stammen von dieser Schöpfung und Erde. Und eines Tages kehren wir zur Erde zurück. Wir sind aus Staub gemacht. Das heißt, wir sind verletzbar. Wir sind schwach, hilfsbedürftig. Aber es ist nicht nur das, sondern Gott haucht Adam seinen Lebensatem, den Lebensodem ein. Und damit gibt er ihm etwas von seinem Ruach, von seinem Geist, von seinem Windhauch, von seiner Göttlichkeit und göttlichen Herrlichkeit. Etwas im Menschen, wenn es nur ein kleiner Funke ist, hat etwas mit Gott zu tun. Gott blies in seine Nase den Lebensatem. So wurde der Mensch zu einer lebendigen Seele. Besonders ist hier auch die persönliche Zuwendung. Gott wendet sich dem Menschen zu, haucht ihm etwas von seinem eigenen Wesen ein. Bei den Tieren, bei der Schöpfung der Tiere, heißt es, diese wurden auch aus Lehm, aus Erde gemacht. Aber dieses Einhauchen des Atems, des Geistes, findet nicht statt. Und deshalb lesen wir dann viel später in der Apostelgeschichte: Denn in Gott leben wir Menschen. Bewegen wir uns und sind wir, wie auch einige von euren Dichtern gesagt haben, wir sind von seiner Art. Das will dieses Einhauchen des Lebensodems auch bildhaft vor Augen malen. Es ist Gottes Geist, den er uns durch diesen Atem gibt. Das Wort Ruach, also Geist im Hebräischen, bedeutet sowohl Wind, Hauch, als auch eben Geist. Und deshalb spielt Jesus auch auf diesen Zusammenhang später an, wenn er in dem Gespräch mit Nikodemus in Johannes 3 sagt: Der Wind weht, wo er will. Du hörst sein Brausen, weißt aber nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist es mit jedem, der aus dem Geist geboren ist. Geist unterscheidet uns also vom Tier. So sagt die Bibel schon in den ersten Versen, dass der Mensch also aus Körper, Seele und Geist besteht. Aber das reicht noch nicht. Es kommt noch ein göttlicher Auftrag dazu. Wie gesagt, das Vakuum im Herzen. Dieser Auftrag betrifft einmal das Mitwirken, Mitschaffen, Mitarbeiten. Der Mensch darf Mitschöpfer sein. Dann legte Gott der Herr in Eden im Osten einen Garten an und setzte dorthin den Menschen, den er geformt hatte, damit er ihn bebaue und hege. Ganz ähnlich haben wir es im Psalm gebetet vorhin. Psalm 8. Was ist der Mensch, Herr, dass du seiner gedenkst? Du hast ihn nur wenig niedriger gemacht als Gott und hast ihn zum Herrn gemacht über deiner Hände Werk, über die Schöpfung. Paulus sagt es dann noch deutlicher. Wir sollen nicht nur mit den Gütern der Schöpfung umgehen, sie hegen und pflegen und gebrauchen, sondern wir haben auch noch einen geistlichen Auftrag. Sie sollen Gott suchen, ob sie ihn ertasten und finden könnten, denn keinem von uns ist er fern. Wir werden geboren hinein in diese Aufgabe. Niemandem wird das praktisch gesagt. Wir werden hineingeworfen ins Leben und vor diese Aufgabe gestellt. Und Menschen beantworten diese Aufgabe oder erfüllen diese Aufgabe völlig unterschiedlich. Denn das Vakuum des Herzens kann man mit allem Möglichen füllen. Es kann mit Gütern gefüllt werden, mit Reichtum, mit Prestige und Ehre und Ruhm, mit Macht. So versucht der Mensch, etwas zu sein, aus seinem Leben was zu machen, etwas darzustellen. Aber im tiefsten Punkt geht es eigentlich um einen geistlichen Auftrag, Gott zu suchen, ihn zu ertasten und zu finden und zu entdecken, wie nahe er uns ist. Keinem von uns ist er fern. Im Epheserbrief im Neuen Testament begegnet uns ein ähnlicher Gedanke. In Jesus hat Gott uns erwählt vor der Erschaffung der Welt. Schon da. Es war sein Plan. Er hat uns aus Liebe im Voraus dazu bestimmt, seine Söhne und Töchter zu werden durch Jesus Christus und nach seinem gnädigen Willen zu ihm zu gelangen, zum Lob seiner herrlichen Gnade. Ein paar Verse weiter heißt es dann nochmal ganz deutlich: Wir sind zum Lob seiner Herrlichkeit bestimmt. Also auch hier ist von Bestimmung die Rede. Auch hier ist bildlich gesprochen von der Aufgabe die Rede, das Vakuum des Herzens mit Sinn, mit etwas Geistlichem, mit Gottes Gegenwart zu füllen. Dieses Gott loben bedeutet ja, dass man in Gemeinschaft mit Gott hineinfindet und das Leben in Verbindung mit ihm gestaltet, ihm zur Ehre. Im Hebräischen ist es so, dass das Wort loben ganz dicht am Wort Leben hängt. Und der Beter im Alten Testament weiß, wenn ich Gott nicht loben kann, dann ist das Leben eigentlich gar nicht lebenswert. Richtiges Leben, wahres Leben, erfülltes Leben hat etwas mit Beziehung zu Gott zu tun, mit Loben. So stehen wir also von Geburt an vor dieser ungelösten Aufgabe, Gott zu suchen, ihn zu ertasten und mal zu schauen, ob wir ihn finden können und zu entdecken, dass er von keinem von uns fern ist. Also von Geburt an eine offene Frage. Und die Antwort auf diese Frage würde aber ins Zentrum unserer menschlichen Existenz hineintreffen. Die zentralsten Fragen, die sich im Leben überhaupt nur stellen, würden darin eine Antwort finden. Was ist eigentlich der Mensch? Was ist unsere menschliche Existenz? Wie können wir uns selbst finden? Wie können wir selbst werden? Wie können wir ein erfülltes Leben erreichen? Oder ein sinnvolles Leben? Wie ist Sinnerfahrung möglich? Wie finde ich Glück? Wie finde ich Wohlbefinden? Wie finde ich Gesundheit? Wie kann ich leben in guten Beziehungen? Also die zentralsten Fragen und Themen unseres Lebens. Und darum ist es so unendlich wichtig, welche Antwort wir auf diese ungelöste Frage finden. Als Jesus mal gefragt wurde: Herr, was ist eigentlich das Allerwichtigste im Leben? Sagte Jesus: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen, ganzer Seele, mit all deinen Gedanken, mit all deiner Kraft. Und als zweites kommt hinzu: Du sollst deine Nächsten lieben wie dich selbst. Das ist die Antwort. Jesus sagt: Entdecke dich als jemanden, der von Gott herkommt. Gott hat dir das Leben geschenkt. Darum suche die Beziehung zu ihm, die Gemeinschaft mit ihm. Dann wirst du dich selbst finden. Du wirst seine Liebe entdecken. Dein Herz, das Vakuum deines Herzens, dein Innerstes wird erfüllt werden mit der Gegenwart Gottes und mit seiner Liebe. Und diese Liebe wird dein Leben verändern, wird dich liebesfähig machen. Und dann wirst du auch deine Nächsten lieben und auch dich selbst. Das ist die Antwort auf die Frage, wer bin ich? Und das ist die Antwort auf die Frage, wie kann ich diese ungelöste Aufgabe beantworten und das Vakuum im Herzen füllen? Suche die Gemeinschaft, die Beziehung in diesen drei Dimensionen, in der Gemeinschaft mit Gott, in der Gemeinschaft mit deinen Mitmenschen und zu dir selbst. Das ist das Geheimnis des Glücks, der Erlösung, der Freiheit. Religare, Rückbindung, Beziehung zum Ursprung, wo wir eigentlich herkommen, zum Schöpfer, der uns das Leben geschenkt hat. Und dadurch die Erfahrung machen, dass ich in ihm gegründet bin, geborgen bin, unendlich geliebt und auch heil werde in all meiner Gebrochenheit und Zerrissenheit. Alles das, was misslungen ist, wo ich Schmerz und Leid, auch seelisches Leid erfahren habe, findet in seinen Händen etwas Neues, Geborgenheit und Heilung. Und wir erfahren zutiefst Sinnerfüllung und werden frei im Kontakt mit anderen und können ganz neu unser Leben, unsere Beziehungen gestalten, weil die Macht der Liebe Gottes in uns wirksam ist. Die Tatsache, dass wir sozusagen mit diesem Vakuum im Herzen zur Welt kommen, ist gleichzeitig ein fantastisches Zeichen, ein unglaublich tiefer Trost. Denn diese Frage, wer bin ich, und dass ich vor einer ungelösten Antwort und Aufgabe stehe, ist doch ein Indiz dafür, dass es einen Grund dafür haben muss, dass diese Frage überhaupt da ist und sich stellt. Was ich damit sagen will ist und behaupten will, dass wir diese Frage stellen und dass es so etwas wie einen religiösen Hunger gibt. Das ist schon ein Wirken Gottes. Das ist schon fast ein Beweis dafür, dass er da ist, dass er uns gar nicht fern ist und ganz, ganz nah in uns ist. Weil diese Frage kommt ja aus uns selbst, dieser Schrei nach Gott, diese Sehnsucht, ihm zu begegnen, seine Liebe zu erfahren. So wie Hunger ein Beweis dafür ist, dass es Essbares gibt und so wie Durst Beweis dafür ist, dass es etwas Trinkbares gibt, so ist auch der Hunger nach Gott der Beweis dafür, dass es dafür eine Antwort gibt und dass auch dieser Hunger gestillt werden kann und gestillt werden soll und dass uns Gott viel, viel näher ist, als man so denkt. Große Denker und in der katholischen Kirche Heilige wie Meister Eckhart, Teresa von Avila oder auch aus unserer Zeit Edith Stein haben immer wieder darauf hingewiesen, haben gesagt, Gott ist uns viel näher, als man so denkt. In uns gibt es so eine Art Kontaktstelle, eine Schnittstelle. Sie nannten das den Seelengrund oder auch das Innerste. Oder das Herz, das sind dann biblische Formulierungen. Eine Schnittstelle zu Gott. Natürlich, mit dem Menschen ist durch den Sündenfall im Paradies irgendetwas in Unordnung geraten. Adam und Eva hatten ursprünglich noch einen unmittelbaren Kontakt zu Gott. Der ist uns verloren gegangen. Und darum müssen wir ihn suchen und ertasten wie ein Blinder den Weg. Aber dieser Seelenfunken ist noch vorhanden. Keinem von uns ist er fern, denn in ihm leben wir, bewegen wir uns und sind wir, wie auch einige von euren Dichtern gesagt haben. Wir sind von seiner Art. Und Teresa von Avila hat deshalb gesagt, man sollte Gott nicht in der Ferne suchen, herumschweifen oder sich komplizierte Gedanken machen, sondern da, wo diese Frage herkommt, diese Sehnsucht in unserem Herzen, da gibt es so eine Kontaktstelle. Und im inneren Gebet, im Stillwerden, im Hören, im Hineinfühlen, im vorsichtigen Tasten werden wir ihn finden. Und wir werden merken, er ist bei uns, in unserem Herzen. Unser Herz ist wie ein Tempel, wie ein Palast, wie eine Wohnung, wo er wohnt. Nur der Blick dafür ist uns verloren gegangen. Im Alten Testament kannte man diese Nähe Gottes noch. Zum Beispiel im Psalm 139, wo diese Innigkeit im Gebet zum Ausdruck gebracht wird. Herr, du hast mich erforscht und du kennst mich. Ob ich sitze oder stehe, du weißt von mir. Von fern erkennst du meine Gedanken. Ob ich gehe oder ruhe, es ist dir bekannt. Du bist vertraut mit all meinen Wegen. Noch liegt mir das Wort nicht auf der Zunge, du Herr kennst es bereits. Denn du hast mein Inneres geschaffen, mich gewoben im Schoß meiner Mutter. Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne mein Denken. Sieh, Herr, ob ich auf dem Weg bin, der dich kränkt, und leite mich auf dem alten, altbewährten Weg. Das ist das Problem, dass es so etwas gibt wie einen Weg, der Gott kränkt. Das ist das zweite Problem, das sich uns stellt. Denn wir haben von Natur aus nicht nur ein Vakuum im Herzen mit dieser Frage, die nach Antwort drängt, sondern wir haben auch eine Art Blindheit, die dazu führt, dass wir manches Mal in unseren Worten und Taten den Weg einschlagen, der Gott kränkt, der eben nicht in Gemeinschaft mit ihm steht. Die Bibel hat uns dafür das Bild des Sündenfalls vor Augen gemalt, wo sie sagt, die Menschen ließen sich irgendwann nicht mehr von Gott regieren, sondern nur von ihrem Ego oder sogar vom Bösen. Und damit wurde diese alte Kontaktstelle, diese Verbindung zu Gott in unserem Herzen, in unserem Innersten, zugedeckt. Teresa von Avila sagt, wie mit einer schwarzen Decke. Und das kommt uns so weit weg vor. Wir haben kaum noch eine Antenne dafür. Nur dieses Rufen und Suchen, diese Sehnsucht, die noch da ist, zeigt, dass da noch ein Seelenfunke vorhanden ist. Eine Ahnung, woher wir eigentlich kommen und wohin wir eigentlich gehören. Und dass wir letztendlich nur in der Gemeinschaft mit Gott die Fragen unseres Lebens beantworten können und zu tiefer Sinnerfahrung und Sinnerfüllung finden. Und weil da diese schwarze Decke darauf liegt, ist es auch uns aus eigener Kraft nicht möglich, letztendlich den Weg dahin zu erkämpfen, sondern dieser Weg zurück in die Gemeinschaft mit Gott ist ein reines Geschenk, ist reine Gnade. Aber was wir tun können, ist zu erkennen und wahrzunehmen, da ist doch dieser Ruf, da ist doch diese Sehnsucht, da ist doch dieses Locken und Ziehen Gottes, der mich einlädt in die Gemeinschaft mit ihm. Und das zu hören, das zu erkennen und dann zu sagen, ja, Herr, ich möchte deinen Ruf, auf deinen Ruf eingehen. Ich möchte mich auf den Weg machen. Ich möchte anfangen zu tasten und zu fühlen, bis ich dich finde und erreicht habe. Ich sehne mich nach der Gemeinschaft mit dir. Dann wird er uns an die Hand nehmen und uns zu diesem Ziel, zu dieser Erfahrung, zu der Gemeinschaft mit ihm auch führen. Wer bin ich? Ich möchte schließen mit ein paar Worten, die an dieser Stelle nicht fehlen dürfen, nämlich von Dietrich Bonhoeffer. Er hat diese Frage einmal gestellt und in sehr berühmter Weise beantwortet. Wer bin ich? Sie sagen mir oft, ich träte aus meiner Zelle, er war damals im Gefängnis, von den Nazis verhaftet, ich träte aus meiner Zelle gelassen und heiter und fest wie ein Gutsherr aus seinem Schloss. Wer bin ich? Sie sagen mir oft, ich spräche mit meinen Bewachern frei und freundlich und klar, als hätte ich zu gebieten. Wer bin ich? Sie sagen mir auch, ich trüge die Tage des Unglücks gleichmütig, lächelnd und stolz, wie einer, der Siegen gewohnt ist. Bin ich das wirklich, was andere von mir sagen? Oder bin ich nur das, was ich selbst von mir weiß? Unruhig, sehnsüchtig, krank wie ein Vogel im Käfig, ringend nach Lebensatem, als würgte mir einer die Kehle, hungernd nach Farben, nach Blumen, nach Vogelstimmen, dürstend nach guten Worten, nach menschlicher Nähe, zitternd vor Zorn über Willkür und kleinlichste Kränkungen, umtrieben vom Warten auf große Dinge, ohnmächtig bangend um Freunde, die in endloser Ferne, müde und zu leer zum Beten, zum Denken, zum Schaffen, matt und bereit, von allem Abschied zu nehmen. Wer bin ich? Der oder jener? Bin ich denn heute dieser und morgen ein anderer? Bin ich beides zugleich? Vor Menschen ein Heuchler und vor mir selbst ein verächtlich wehleidiger Schwächling? Oder gleicht, was in mir noch ist, dem geschlagenen Heer, das in Unordnung weicht vor schon gewonnenem Sieg? Wer bin ich? Einsames Fragen treibt mit mir Spott. Wer ich auch bin, du kennst mich, Herr. Dein bin ich, o Gott. Amen.